Mama macht Business. Der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 22. Episode von Mama macht Business. Heute dreht sich alles rund ums Thema Suchmaschinenoptimierung. Im Gedankenkarussell werde ich so mal meine Gedanken rund um dieses Thema teilen, was ich da so für Erfahrungen schon gesammelt habe. Und in der Kaffeepause treffen wir eine Expertin, Darinka Reichel ist zu Gast. Eine selbstständige Mutter, zwei Kinder hat sie und erzählt uns heute, wie sie als SEO-Website-Texterin das Thema angeht und hat auch ein paar konkrete Tipps für uns mitgebracht. In der Rubrik Mamas Werkzeugkiste teile ich heute eine Methode mit dir, die ich super spannend finde, um Sachen in kleinere Arbeitseinheiten zu unterteilen. Und natürlich schauen wir auch bei Mama sagt wieder darauf, was ihr zum Thema Suchmaschinenoptimierung zu sagen habt. Gedankenkarussell. Suchmaschinenoptimierung oder auch kurz SEO. Dieses Wort erschreckt manche oder manche haben einfach gar keine Lust, sich damit zu befassen. Dabei ist es wirklich ein super spannendes Thema, um seine eigene Website zu optimieren. Ich habe mich in den letzten Monaten ein bisschen mehr damit befasst, weil ich ja aktuell eine Elternzeitvertretung als Dozentin für Online-Marketing ausführe. Und darin geht es auch zum Teil um das Thema Suchmaschinenoptimierung. Bei meiner Vorbereitung auf dieses Modul habe ich natürlich auch noch mal ein bisschen tiefgründiger nachgeschaut. Was muss ich da noch wissen? Was kann ich den Leuten weitergeben? Und super relevant fand ich noch mal den Punkt, dass SEO nicht nur heißt, dass man gute Keywords hat, die eben entsprechend gefunden werden können, sondern dass SEO eben auch bedeutet, technisch die Seite so zu haben, dass sie eben auch von Google ausgespuckt wird. Also man hat immer auf der einen Seite die inhaltliche Optimierung mit Keywords und entsprechend eben inhaltlichen Komponenten und auf der anderen Seite aber die technische Optimierung. Also Seiten, die super lange Ladezeiten haben oder sehr große Bilder oder eine negative User Experience herbeiführen, also wo die Leute immer wieder schnell abspringen, die werden bei Google nicht gut gerankt. Das ist super relevant und ja, vergessen immer viele beim Thema Suchmaschinenoptimierung. Also das ist die zweite Seite neben dem Inhaltlichen, dass man sich tatsächlich auch mit dem technischen SEO befasst. Ja, und dann nochmal die Abgrenzung zum Thema Website und Social Media. Denn wenn wir zum Beispiel Social Media Plattformen nehmen, zum Beispiel YouTube. Ja, also da bin ich ja jetzt absolut drin im Thema YouTube. Da gibt es auch Suchmaschinenoptimierung und die ist aber wieder ein bisschen anders als die bei Google. Nun ist ja die Besonderheit bei YouTube, dass Videos, die gut platziert sind und die gute SEO haben, auch sehr gut gefunden werden können. Sowohl bei YouTube selbst, aber auch bei Google. Google indiziert nämlich YouTube-Videos und man kann sehr viel dafür tun, dass ein Video entsprechend verschlagwortet und mit einem guten Titel ausgestattet auch bei Google indiziert wird. Ja, und diese Komponente, das ist eben ganz spannend. Man muss es schaffen, dass sowohl bei YouTube das Video gut ausgespuckt wird, aber eben auch bei Google. Und das ist wirklich Fleißarbeit, muss man ganz ehrlich sagen. Man muss sich einfach damit befassen, wie die eigene Zielgruppe suchen könnte nach Inhalten, die ich anbiete. Ja, und das ist wirklich Aufwand und da muss man ein bisschen Zeit investieren und viele haben da eben nicht so die Muße für, da so lange dran zu bleiben. Aber ich glaube, das kann sich wirklich lohnen. In der Kaffeepause habe ich heute eine Expertin zu Gast. Wir sprechen mal ein bisschen darüber, was SEO eigentlich noch so heißt. Kaffeepause. Darinka Reichel startete ihre berufliche Laufbahn als Content-Managerin und übernahm später die Leitung einer Marketingabteilung. Mit über 10 Jahren Erfahrung in der Erstellung von suchmaschinenoptimierten Inhalten steigerte sie die Online-Sichtbarkeit ihres Arbeitgebers. Als Mutter von 2 Kindern erlebte Darinka die Herausforderung, Beruf und Familie zu vereinbaren. Nach der Geburt ihrer Tochter 2019 und dem Ende der Elternzeit entschied sie sich, den sicheren Angestelltenjob aufzugeben und den Schritt in die Selbstständigkeit als SEO-Website-Texterin und Coach zu wagen. Wir reden heute darüber, wie sich die Vereinbarkeit bei ihr verändert hat durch die Selbstständigkeit und über ganz praktische SEO-Tipps für dich. Herzlich willkommen! Wunderbar, Darinka, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, heute uns zu treffen.
Ich freue mich auch. Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
Ja, lass uns direkt reinstarten, Darinka. Es gibt so viele spannende Themen rund um dich als SEO-Expertin, als Mama, als erfahrene Unternehmerin. Und da habe ich so viele Fragen, deshalb wir müssen da direkt loslegen. Wir starten mal ganz praktisch mit der Frage, du bist SEO-Texterin und hast eine eigene Marketingagentur sozusagen in dem SEO-Bereich. Wie vereinbarst du diese Arbeit mit deinem Familienleben?
Ja, also da bin ich auch tatsächlich in der Vergangenheit oft an meine Grenzen gestoßen. Das muss ich auf jeden Fall schon sagen. Aber ich habe da für mich in einen sehr, sehr effizienten und guten Weg gefunden, wie ich das miteinander vereinbaren kann. Nämlich einfach, indem ich tatsächlich die Arbeitszeit wirklich auch von meiner Freizeit trenne. Das heißt, ich bin hingegangen und habe mir feste Arbeitszeiten wirklich vorgenommen. Die sind in der Regel von 9 bis 14 Uhr, wo ich dann auch wirklich sage, jetzt bin ich auf der Arbeit, jetzt arbeite ich und jetzt bearbeite ich meine Kundenaufträge für meine Calls, meine Interviews und was auch immer so anliegt. Und ab 14 Uhr bin ich tatsächlich dann Mama und schmeiß hier den Haushalt und kümmere mich um alles drumherum. Das brauchte ich einfach für mich, um wieder um auch für mich wieder das Gefühl zu haben, Feierabend machen zu können. Ja. Denn in der Vergangenheit war das oft so, dass ich im Homeoffice gearbeitet habe und dass ich sozusagen meinen Arbeitsalltag in meinen normalen Alltag integriert habe und so das Gefühl hatte, dass ich immer arbeite, also ständig, dass ich nie wirklich Feierabend habe und ich konnte nicht wirklich abschalten. Und diese Möglichkeit gibt mir jetzt ja sozusagen auch die Möglichkeit, dass ich da sagen kann, ich mache jetzt hier einen Cut, die Arbeit ist jetzt vorbei und ich fahre jetzt nach Hause und kümmere mich jetzt um meine Familie. Und was mir dazu auch unter anderem geholfen hat, war mein Homeoffice aufzugeben tatsächlich und mir ein Büro anzumieten, sodass ich auch jeden Morgen das Gefühl habe, ich fahre jetzt zur Arbeit, weil ich einfach für mich gemerkt habe, dass dieses entspannt in Jogginghose auf der Couch arbeiten wenig produktiv ist. Das heißt, das sind so die beiden Fakten, die ich für mich etabliert habe und die sehr gut funktionieren. Also morgens zur Arbeit fahren und feste Arbeitszeiten.
Das sind ja schon super zentrale Knackpunkte und absolute Hacks, die man sich, glaube ich, gut notieren kann, weil das ist, glaube ich, so wichtig, das abzugrenzen. Und dass du dir ein Büro angemietet hast, finde ich einen total cleveren Move. Ich denke auch immer mal drüber nach, aber man hat irgendwie immer so diese Bequemlichkeit doch noch an sich hängen. Aber ich verstehe es total, dass du sagst, dass da einfach auch so eine Grenze im Kopf ist. Büro ist Büro und zu Hause ist zu Hause und diese Vermischung, die macht es einfach nur mega anstrengend. Kann ich total nachvollziehen. Bei dir ist es ja super spannend, weil du kennst ja beide Welten. Du hast deinen Sohn bekommen, da warst du noch angestellt und hast quasi das komplett als Angestellte durchgezogen und dann hast du noch eine Tochter bekommen und hast dann quasi ja umgeswitcht und bist in die Selbstständigkeit gestartet. Wenn du diese beiden Leben jetzt miteinander vergleichst, gut, wir wissen ja jetzt bist du natürlich selbstständige Unternehmerin, insofern du hast dich dafür entschieden, aber wenn du jetzt auch zurückblickst auf diese Angestelltenzeit mit einem Kind, was würdest du sagen, was waren für dich die größten Herausforderungen und warum bist du letztendlich diesen Schritt dann gegangen, beim zweiten Kind zu sagen, nee, so nicht weiter?
Ja, also die größte Herausforderung bei meinem Sohn war es dann tatsächlich, ja, immer wieder meinem Arbeitgeber sagen zu müssen, dass ich halt nicht arbeiten kommen kann, weil ich mein Kind zu Hause betreuen muss, weil er halt eben krank ist. Und für mich war es dann auch sehr, sehr herausfordernd, ja, dass meinen Arbeitskollegen gegenüber, man hatte immer dieses schlechte Gewissen, dass ich jetzt das Gefühl hatte, meine Arbeit bleibt liegen, jemand anderes muss das für mich übernehmen. Und vor allen Dingen hatte ich auch den Nachteil, dass natürlich mein Chef dann damals auch immer eine Arbeitsunfähigkeit haben wollte. Das heißt, ich musste dann mit meinem kranken Kind, ich musste zum Kinderarzt, wir mussten teilweise stundenlang beim Kinderarzt warten, dass ich diese Bescheinigung bekomme, dass ich zurzeit nicht arbeiten kann. Und für mich die größte Herausforderung war tatsächlich, ja, immer wieder dem Team sagen zu müssen, ich kann heute mal wieder nicht kommen. Ich fehle mal wieder auf der Arbeit, weil ich mein Kind zu Hause betreuen muss. Und Ich würde jetzt nicht sagen, dass mich die Firma das hat spüren lassen, aber ich wusste einfach, dass die Menschen das auch stört, dass man sich auf mich nicht so verlassen kann. Das heißt, ich habe auch bestimmte Aufgaben nicht übernehmen dürfen. Ich sollte damals die Abteilung übernehmen des Content Marketings und habe diese Stelle dann nicht bekommen mit der Begründung, dass man sich auf mich nicht zu 100% verlassen kann, weil ich halt aufgrund dessen, dass mein Sohn sehr oft krank war, halt oft gefehlt habe. Und als ich dann meine Tochter bekommen habe, habe ich dann für mich entschieden, dass ich das nicht nochmal so möchte. Also der Altersunterschied zwischen meinem Sohn und meiner Tochter sind 6 Jahre. Und als ich meine Tochter bekommen habe, war ich zum Beispiel dann auch in einer anderen Firma als Marketingleiterin angestellt. Das heißt, ich hatte ein kleines Team und ich konnte dort nicht einfach so raus. Ich konnte nicht einfach sagen, ich bleibe jetzt zu Hause, weil es waren einfach Meetings, die musste ich einfach wahrnehmen. Und da habe ich dann für mich dann auch gesagt, ich kann diesen Weg nicht weitergehen, weil die Verantwortung und die Präsenz, die ich auf der Arbeit zeigen muss, die kann ich nicht mehr gewährleisten. Und deswegen habe ich für mich entschieden, den Schritt zu wagen und zu sagen, ich verlasse die Firma und steige ein in die Selbstständigkeit. Ja.
Was denkst du, wenn man jetzt das noch ein bisschen genauer betrachtet bei diesem Angestellten-Dasein. Was hätte es gebraucht, damit du hättest überleben können als Mutter, die einfach besondere Herausforderungen nun mal zu meistern hatte? Ich meine, es geht ja nicht anders. Was hätte es aus deiner Sicht gebraucht, damit du überhaupt dort existieren hättest können, sozusagen?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, denn dadurch, dass ich von meinem Arbeitgeber, außer das mit der Stelle, dass ich die eine Stelle nicht bekommen konnte, weil ich halt sehr oft gefehlt habe, habe ich ja nie von meinen Arbeitskollegen das Gefühl bekommen, dass ich schlechter bin oder dass ich sie im Stich gelassen habe. Das war ja tatsächlich ein absolutes Mindset-Problem, was ich hatte. Und ich denke, im Nachhinein hätte tatsächlich nur die Arbeit an meiner Denkweise mich davor schützen können, dass ich dann, dass ich vielleicht anders gehandelt hätte. Aber ich habe mich, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt immer sehr schlecht gefühlt. Ich hatte aber Gott sei Dank den Vorteil, dass ich von meinem Chef oder von dem Team nie Negatives erfahren habe. Ich habe mir den Stress selbst gemacht. Und ich denke, ein guter Rat wäre damals für mich gewesen, zu sagen, ich nehme den Stress einfach raus. Ich gebe einfach mein Bestes. Und dieses Beste ist heute einfach mal gut genug. Und ja, ich denke einfach Mindset-Arbeit und die Arbeit an sich selbst und an der eigenen Denkweise.
Ja. Denkst du, das ist so ein Frauenthema? Oder haben das auch Männer?
Ich glaube, das ist eher ein Frauenthema. Also ich möchte das nicht über einen Kamm scheren. Es gibt mit Sicherheit auch sehr viele Männer, die davon betroffen sind. Mhm. Aber ich denke, es ist tatsächlich so, dass sich da noch sehr viele Frauen in dieser Rolle wiederfinden werden. Einfach, weil wir heute auch noch dieses Rollendenken haben, dass Frauen sich um die Kinder kümmern und auch arbeiten und den Haushalt schmeißen. Und es ist einfach immer noch präsent, auch wenn wir daran arbeiten, dass sich das verändert. Aber in den Köpfen ist es immer noch so, dass die Kindererziehung in der Regel bei den Frauen liegt. Und deswegen denke ich, dass viele Frauen mit dieser Herausforderung konfrontiert werden.
Okay, wenn wir jetzt ganz praktisch in dein jetziges Leben gehen und als selbstständige Unternehmerin und du hast es dir ja quasi so aufgebaut, wie du es eben auch haben wolltest. Du hast ja schon gesagt, du hast diese strikte Trennung mittlerweile mit 14 Uhr und mit Büro. Dann ist es aber bei dir ja wahrscheinlich so, dass das eine Kind geht wahrscheinlich schon zur Schule oder genau, und das andere Kind ist wahrscheinlich im Kindergarten oder andere Betreuung oder so. Aber also du hast ja auch wieder da noch zwei Welten sozusagen, die du alle zeitlich unter einen Hut kriegen musst. Wie organisierst du diese Dinge für dich? Also ganz praktisch gesehen, wie betreibst du dein eigenes Zeitmanagement, um sowohl Business als auch Familie da abzubilden? Was sind da so deine Tools, die du verwendest?
Also wenn meine Kinder ganz normal zur Schule und zum Kindergarten gehen, also wenn gerade kein Krankheitsfall vorliegt, dann arbeite ich in der Zeit von 9 bis 14 Uhr. Und da habe ich bestimmte Möglichkeiten für mich gefunden. Und zwar ist das einmal das Timeboxing und einmal das Batching. Das sind zwei Dinge, die ich tatsächlich regelmäßig nutze. Das heißt, ich fokussiere mich jeden Tag auf eine bestimmte Sache. Das heißt, montags ist zum Beispiel mein Organisationstag, wo ich E-Mails beantworte, wo ich meine Buchhaltung mache. wo ich meinen Content plane, wo ich meine Woche plane, wo einfach organisatorische Dinge für mich anstehen. Dienstags und Mittag und Mittwochs kümmere ich mich generell immer um meine Kundenprojekte. Donnerstags ist mein freier Tag, also den habe ich für mich bestimmt, dass ich gesagt habe, donnerstags arbeite ich nicht, sondern verbringe die Zeit mit meinem Hobby, dem Reiten. Und freitags habe ich da immer den Fokus auf meinem Marketing. Da führe ich in der Regel Erstgespräche, Podcast-Interviews, füttere meinen eigenen Podcast, habe meine SEO-Coachings oder meine SEO-Beratung, führe Erstgespräche, solche Dinge. Also alles, was in irgendeiner Weise mit Videomarketing zusammenhängt, also auch Reels oder YouTube-Videos oder sowas. Also für alles, wo man ja sich auf jeden Fall herrichten sollte für diese, das lege ich alles auf den Freitag. Und das hilft mir, eine sehr gute Struktur zu haben, dass ich sage, ich mache montags das, dienstags und mittwochs das, donnerstags frei und freitags mache ich das. Und auch da habe ich immer einen ganz klaren Ablauf. Wenn ich zum Beispiel in den Montag starte, dann starte ich immer erst mit meiner Wochenplanung, gehe dann weiter mit den E-Mails. Das heißt, ich habe eine ganz klare Reihenfolge für mich festgelegt, in welcher Reihenfolge ich was bearbeite. Und das hilft mir, ja. Und ich mache das zum Beispiel auch nicht so, dass ich dann jetzt mal eine Podcast-Folge mache oder dann mal für den Kunden arbeite und dann mal für den anderen, sondern ich lege tatsächlich die gleiche oder dieselbe Aufgabe mehrmals hintereinander, sodass ich das sozusagen in einem durchziehe. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich meine Podcast-Folgen mache, dann habe ich 4 Podcast-Folgen hintereinander und mache nicht jede Woche eine. Das ist das, was ich mit Batching meine.
Ja, ja. Und was machst du, wenn jetzt einer dieser Tage wegfällt? Wo packst du die Inhalte davon dann hin?
Wenn ein Tag zum Beispiel wegfällt, wenn zum Beispiel ein Kind krank ist oder ich selber, dann muss ich natürlich ja auch mal auf den Abend ausweichen oder am Wochenende. Das mache ich dann tatsächlich so. Was mir aber da auch sehr gut hilft, weil ich das ja weiß, dass das immer geschehen kann, ist, dass ich zum Beispiel Kundenprojekte immer so plane, dass dazwischen immer ein bisschen Luft ist. Das heißt, entweder habe ich den Vorteil, dass ich vielleicht mal einen Tag frei machen kann oder dass ich vielleicht schon mit einem anderen Kunden starten kann, obwohl dieser Kunde vielleicht erst in der nächsten Woche dran wäre, oder ich habe dann einfach die Möglichkeit, mich um meine Kinder zu kümmern, wenn sie denn dann krank sind. Das heißt, ich lasse mir gezielt Zeiten dazwischen, die ich als Puffer nutzen kann.
Auch sehr clever. Also das mit dabei zu haben, das sollte man immer mitdenken. Was gibt es irgendwie spezifische Ressourcen oder auch Unterstützungssysteme, die du noch nutzt oder die du auch anderen Müttern in ähnlichen Situationen empfehlen kannst, worauf man sich so ein bisschen worauf man sich vielleicht auch so ein bisschen verlassen kann oder worauf man setzen sollte?
Also ich habe natürlich einige Tools für mich entdeckt, die mir einfach zum Beispiel sehr, sehr helfen in meiner Arbeit. Das ist jetzt zum Beispiel bei mir, dass ich zum Texten unter anderem KIs verwende. Also ich schreibe meine Texte immer noch selber, aber für die Ideenfindung zum Beispiel nutze ich eine KI. Es ist aber auch so, dass ich tatsächlich eine virtuelle Assistentin habe. Das heißt, das operative Geschäft mache ich in der Regel. Ich kümmere mich also um die Erarbeitung meines Contents. Ich lasse aber zum Beispiel ja meine Podcast-Folgen schneiden. Ich lasse meinen Instagram-Kanal, also die Dinge, die ich da veröffentliche, die lasse ich von ihr anfertigen. Das muss ich sozusagen dann nur noch freigeben. Und sie postet das dann auch. Unter anderem hilft es mir auch bei vielen organisatorischen Dingen, wenn zum Beispiel ein Launch ansteht, unter anderem. Also da habe ich mir schon Hilfe geholt in Form einer virtuellen Assistenz, die mir hilft. Und ansonsten, ja, gibt es halt auch einfach, wenn ich meinen Podcast mache, gibt es einfach auch Tools, wo es dann direkt auch das Transcription zugibt. Das heißt, ich muss dann die Inhalte nicht mehr selbst runterschreiben, sondern ziehe mir dann die Inhalte von diesem System und nutze sie dann zum Beispiel für meine Blogbeiträge. Das sind unter anderem so Tools, die ich nutze. Aber ich selbst bin auch tatsächlich immer, dass ich jemanden an meiner Seite habe, wie zum Beispiel jetzt meine virtuelle Assistenz. Und was für mich auch sehr, sehr hilft, ist, das habe ich in meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit meiner Meinung nach falsch gemacht, denn ich wollte alles selbst lernen und alles selbst umsetzen und alles irgendwie selbst können. Das war auch alles fein. Das hat mich aber irgendwann sehr stark überfordert. Und ich habe mir deshalb Ich arbeite seitdem immer mit Mentoren zusammen, die mir unter anderem dann auch Klarheit geben, was meine nächsten Schritte sind oder was mir helfen könnte, damit ich mich da auch einfach austauschen kann, weil mir hilft das, diese Rückversicherung zu haben, einfach mal jemanden fragen zu können. Mhm. Und ich habe mir irgendwann die Gedanken gemacht, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich ein Online-Business habe, muss ich immer Zeit oder Geld investieren, um voranzukommen. Und dann habe ich mir halt die Frage gestellt, was von beiden möchte ich investieren? Ist es Zeit oder ist es Geld? Und dann habe ich mich dazu entschieden zu sagen, ich investiere das Geld, weil das Geld kommt zurück, die Zeit nicht. Mhm. Und das war für mich ein sehr großer Punkt, dass ich gesagt habe, okay, meine Zeit ist mir wertvoller als das Geld in dem Moment, weil wenn ich mir Unterstützung hole, dann kann ich in der Zeit an Kundenprojekten unter anderem arbeiten und kann dann eine Rechnung schreiben, die weitaus höher ist als das, was denn das Tool oder derjenige von mir bekommt, der dann vielleicht für mich etwas übernommen hat. Mhm. Was mir zum Beispiel auch geholfen hat, ist ganz klar zu sagen, okay, ich hole mir Hilfe im Haushalt. Also ich habe zum Beispiel eine Haushaltshilfe, die einmal die Woche kommt und die groben Dinge macht. Und ich habe in der Zeit einfach Zeit, mich um mein Business zu kümmern und das voranzubringen. Und deswegen setze ich tatsächlich auf externe Hilfe, um einfach ein bisschen flexibler in meinen Arbeitszeiten zu sein. Mhm.
Thema Mentoring als Unterstützungssystem, total spannend, dass du das ansprichst. Wie findest du Mentoren?
Ja, also da habe ich auch anfangs sehr viel in Online-Kurse oder Selbstlernkurse investiert und habe dann aber irgendwann für mich gemerkt, dass mich das nicht weiterbringt. Und ich habe tatsächlich natürlich lange nach Mentoren gesucht und ich habe jetzt auch Mentoren gefunden, die mich da wie gesagt unterstützen, die halt schon die da sind, wo ich sein möchte. Mhm. Das heißt, wenn ich natürlich im Internet recherchiere oder das oder das Problem habe, dann gehe ich wie die meisten dazu hin und schaue vielleicht mal YouTube oder ich schaue zum Beispiel mal bei Google, welche Möglichkeiten es da gibt. Also auch ich bin da jemand, der sich da Informationen aus dem Internet holt. Mhm. Und dann gibt es ja bestimmte Unternehmen, die dann gerade dafür unter anderem Werbung machen oder über die man immer wieder stolpert. Und da konsumiere ich in der Regel erst einmal den Content kostenlos. Und wenn ich mich dann mit den Menschen, wenn ich mit denen in Resonanz gehen kann, dann entscheide ich auch für mich, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt von dir lernen. Und da geht es, also da habe ich nicht nur Mentoren, die mich im Online-Business unterstützen, sondern auch in der Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel. Da wandelt sich ja so viel. Und bevor ich mich dann da die ganze Zeit in Google recherchiere, was sind jetzt die neuesten Richtlinien und was sollte man beachten, was verändert sich, hole ich mir dann da auch wirklich ein Coaching, das in der Regel im 1:1 ist, damit ich auch wirklich Rückfragen stellen kann und lerne das dann ganz intensiv, um da auch besser zu werden, aber auch Zeit zu sparen. Und da habe ich halt auch ja schon bestimmte Menschen, die mich da unterstützen.
Mhm. Genau. Mhm. Ja, ja, super spannend. Also das ist ja immer ein Punkt, der total viele interessiert, weil sie eben gar nicht so richtig wissen, wie laufen sie eigentlich los, so eine Mentorin, einen Mentor zu finden. Also ich hatte auch schon in der Vergangenheit Mentoren und mache auch Coaching und sowas. Ich finde das auch super hilfreich. Aber man muss sich eben erstmal damit beschäftigen und suchen, wo findet man die Person, die auch zu einem passt. Weil es muss ja thematisch passen und es muss auch menschlich passen. Gerade Mentoring ist ja was auch sehr persönlich ist, viel um Lebenserfahrung geht. Zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht. Also das ist ein spannender Ansatz. Ich glaube, das können wir uns auf jeden Fall mal auf die Liste schreiben. Und das kann ich allen empfehlen, das auch so umzusetzen. Wenn du jetzt aus der Welt, also du bist SEO-Spezialistin durch und durch, du hast Marketing-Erfahrung ohne Ende, du hast ja auch schon lange im Angestelltenverhältnis in diesem Bereich gearbeitet. Jetzt schreibst du Texte, wie können wir uns das vorstellen? Eher für Unternehmen oder auch für kleinere Unternehmen? Also wer sind so deine Kunden typischerweise?
Also meine Zielgruppe sind tatsächlich Menschen, die ein Online-Business führen. Das heißt, ich habe sehr viele Kunden, die einen Online-Shop haben und auch sehr viele Kunden, die ihre Kunden hauptsächlich übers Internet generieren möchten. Das heißt, meine Zielgruppe ist in der Regel nicht der kleine lokale Handwerker, also nicht die Handwerker, aber die sind in der Regel mit Arbeit so zu, dass sie das nicht brauchen und dass sie zum Beispiel auch keinen Blog oder irgendwie sowas brauchen, sondern ich speziell habe mich spezialisiert auf Unternehmer oder Inhaber eines Online-Unternehmens, die online an Sichtbarkeit gewinnen möchten und ihre Kunden auch online über die Webseite generieren möchten. Denn meine Arbeit zum Beispiel bezieht sich im Hauptsächlichen darauf, ja wirklich Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Das bedeutet, ich schreibe Inhalte, also Website-Texte, Blogbeiträge, Produktbeschreibung, Werbetexte, all diese Dinge und optimiere sie unter anderem für die Suchmaschine, damit die Inhalte auch im Internet gefunden werden und meine Kunden wiederum von ihren Kunden gefunden werden.
Ja. Wenn wir jetzt uns in dieser SEO-Welt bewegen, das ist ja, also nicht ohne Grund bist du ja da unterwegs, weil das einfach ein sehr zeitaufwendiges Thema auch ist und man da wahnsinnig viel Expertise braucht, um zu wissen, was ist eigentlich aktuell der relevante Punkt und worauf gucke ich. Was würdest du einer Zielgruppe wie selbstständigen Müttern und Vätern, die hier beim Podcast zuhören und die vielleicht auch bei dir ja Kunden sind, da auch gut reinpassen. Was würdest du denen empfehlen, wenn sie das Thema SEO angehen wollen und einfach merken, ihre Website ist einfach nicht auf dem Punkt, wo sie hinwollen, sie werden nicht gefunden und wo sollte man da anfangen?
Ja, ganz einfach. Mein SEO-Coaching buchen. Nein. Nein, also tatsächlich ist es so, wenn man in die Selbstständigkeit geht und sich da auch Online-Sichtbarkeit aufbauen möchte, dann ist es einfach wichtig, dass man meiner Meinung nach eine eigene Webseite hat. Viele sagen zwar, man braucht die zum Anfang nicht. Ich finde sie allerdings sehr, sehr wichtig, denn zum Beispiel, wenn man sein Online-Business komplett aufbaut auf Instagram, dann ist man nicht Herr der eigenen Situation sozusagen. Man kann geklickt werden, es können Konten gesperrt werden, man ist von dem Algorithmus abhängig, man hat da einfach sehr viele, man ist da einfach sehr, dass man da nicht wirklich die Kontrolle drüber hat. Und einer meiner wichtigsten Werte ist unter anderem die Unabhängigkeit. Und deswegen bin ich der Meinung, es ist sehr, sehr wichtig, dass man eine Webseite hat und in der Regel auch eine Webseite, die im besten Fall über WordPress läuft, weil man da einfach sehr viele Möglichkeiten hat, das selbst zu gestalten, wie man das möchte. Es gibt ja auch ganz viele Baukastensysteme. Da sind meine Kunden, die ich in der Vergangenheit hatte, suchmaschinentechnisch in der Regel immer an Grenzen gestoßen, weil man da nicht so viele Möglichkeiten hat, wie man sie unter anderem bei WordPress hat. Und deswegen empfehle ich immer, eine eigene Webseite zu haben, sich dann ganz klar auch mit der Zielgruppe wirklich zu beschäftigen, zu sagen, okay, wer ist meine Zielgruppe, wen möchte ich ansprechen und dann darauf aufbauend auch Angebote zu konzipieren, die dann auch wirklich das Problem der Zielgruppe lösen und aufbauend zu diesen Angeboten dann auch zum Beispiel Inhalte zu erstellen, die sich dann auch damit beschäftigen, was den Kunden der Selbstständigen wirklich interessiert. Und da dann auch wirklich in die Content-Erstellung zu gehen, dass man sagt, ich schreibe jetzt nicht nur Website-Texte und vielleicht Landing-Pages für meine Angebote, sondern da dann auch unter anderem einen Blog dann auch zu Rate zieht, um einfach oder zum, als Möglichkeit ja in Betracht zieht, die Möglichkeit einfach zu haben, auch online sichtbar zu werden mit Themen, die dann die Zielgruppe wieder interessiert. Ich hoffe, das war verständlich genug.
Ja, nee, alles gut. Nun ist es ja so, dass man beim Texten von Website-Texten wahnsinnig viel Zeit verbrauchen kann zum einen, aber man braucht eben auch ein bisschen Kreativität und auch einfach, ja, ein bisschen Expertise im Texten, weil sonst sind die Texte am Ende trotzdem nichts. Du hast schon gesagt, Coaching, also das ist wahrscheinlich so ein, ist das ein 1:1-Coaching, dass die Leute dann bei dir so als Start buchen können. Aber du würdest prinzipiell wahrscheinlich, also du schreibst den Leuten ja auch die Texte. Wenn jetzt jemand sagt, weil ich habe ganz oft auch Kollegen und so, die sagen, ja, ich kann einfach nicht schreiben, das ist absolut nicht mein Steckenpferd. Also die kommen ja damit so einem Coaching auch nicht weiter, sondern die brauchen dann dich, dass du quasi das für sie übernimmst. Aber auch da, man hat ja zum einen die Webseite an sich und fängt da natürlich an, sich wahrscheinlich gut aufzustellen. Und dann hast du es ja schon angesprochen, also langfristig dann eher über so einen Blog zu gehen, um sozusagen immer wieder neue Inhalte reinzugeben. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, also es ist so, da müsste ich etwas ausholen. Man muss sich einfach vorstellen, wenn man eine Startseite hat und jetzt sage ich einfach, man hat zwei Angebote und man hat vielleicht noch die Über-mich-Seite, dann kommt noch Kontakt, das ist in der Regel nicht suchmaschinenoptimiert, aber dann hat man jede Seite davon hat eine URL. Und mit jeder URL kann man für ein Fokus-Keyword und auch viele kleine Keywords kann man ranken. Das bedeutet, wie man in den Suchmaschinen zum Beispiel bei Google positioniert ist und wie gut man zu finden ist. Und wenn man sich ausschließlich auf die Website-Inhalte fokussiert, ist man halt sehr limitiert in den Keywords, die man oder in den Schlüsselwörtern, das heißt, das sind die Wörter, die Menschen in eine Suchmaschine eingeben, um dann etwas zu finden. Nur kurz zur Erklärung, das heißt, man ist da sehr limitiert auf wenigen URLs, das heißt auch im Umkehrschluss auf wenigen Keywords, die man für sich nutzen kann, um online gefunden zu werden. Und in dem Moment, wo man dann sagt, dass man einen Blog mit nutzen möchte und diesen aufbaut, hat man die Möglichkeit, mit jedem einzelnen Blogbeitrag eine weitere URL mit 9 Suchwörtern von Interessenten sozusagen zu bearbeiten oder zu behandeln und dann dafür auch gefunden zu werden. Das heißt, umso mehr Blogbeiträge man hat, umso mehr Möglichkeiten hat man auch, um für mehr Keywords online gefunden zu werden. Das ist das eine. Das andere ist, was viele falsch machen oder was viele denken, das ist die Sichtweise. Ich hatte zum Beispiel einen Kunden aus Köln, der war Achtsamkeitscoach. Und es war natürlich völlig sinnvoll, dass er seine Webseite auf dieses Keyword unter anderem optimiert hat. Das Problem ist, dass die Menschen, die einen Achtsamkeitscoach brauchen, in der Regel im Internet nicht eingeben, dass sie einen Achtsamkeitscoach brauchen, sondern sie sind problembewusst. Das heißt, sie wissen, dass sie ein Problem haben. Das heißt, sie stellen unter anderem Fragen, was kann ich tun bei Burnout? Was sind die ersten Symptome bei Depression? Welche Tipps gibt es, um den Stress im Alltag zu verringern? Das sind alles Fragen, die die Zielgruppe stellt, weil sie problembewusst ist und in dem Moment sich noch nicht über die Lösung bewusst ist. Ja, das heißt, die Lösung könnte dann in dem Moment ein Achtsamkeitscoach sein. Ja. Und in dem Moment, wo man dann einen Blog aufbaut und diese Fragen behandelt und darauf eingeht, den Menschen schon Mehrwert liefert, weil man vielleicht mit seinem Content schon hilft und dann im Anschluss sagt, und wenn du damit Probleme hast, dann lass uns doch mal ein Erstgespräch vereinbaren, weil ich bin Achtsamkeitscoach und ich bin sicher, dass ich dir helfen kann, hat man halt die Möglichkeit, über diese Fragestellung die Menschen auf die eigene Webseite zu bekommen, um im Anschluss dann auch das Angebot zu pitchen, um dann auch einen Kunden zu generieren. Und das machen sehr viele. Das machen sehr viele falsch. Denn die meisten, die eine Website aufbauen, die in die Selbstständigkeit starten, geben ihr Angebot, also sie geben die Antwort raus. Der Inhalt, der aber relevant ist, um online gefunden zu werden, ist davon auszugehen, was die Zielgruppe sucht.
Ja.
Und das super möchte ich Ihnen als Tipp mitgeben.
Ja. Ja, deshalb heißt ja deine Website auch, wir schreiben deine Texte, oder? Also das ist ja genauso, wenn jemand wahrscheinlich danach sucht, Texte schreiben lassen und so weiter, landet er dann bei dir und gar nicht so sehr SEO-Optimierung, klar, hast du wahrscheinlich auch als Keywords, aber trotzdem, die Seite an sich spricht ja schon eher nach einem Problem, was ich haben könnte und wäre ja auch komisch, wenn du das nicht genauso umsetzen würdest, wie du es quasi auch proklamierst sozusagen. Also ja, das ist, glaube ich, mega hilfreich. Was sagst du denn zu Leuten, die sagen, nee, SEO brauche ich nicht?
Ja, was sage ich zu Leuten, die sagen, SEO brauchen sie nicht? Das denken tatsächlich immer viele. Man muss dann einfach selbst entscheiden, wie man seine Kunden gewinnen möchte. Wenn man seine Kunden online organisch gewinnen möchte, ohne da viel Geld für Facebook und Google Ads rauszugeben. Das bedeutet jetzt nicht, dass man das nicht tun sollte. Das ist immer sehr gut, wenn man das noch mit dazu nimmt. Aber die meisten Selbstständigen, die sich gerade selbstständig machen, haben nicht die finanziellen Ressourcen, um zu sagen, okay, ich gebe da jetzt einfach mal Hunderte von Euros an Google-Werbung raus und schau mal, was passiert. Sondern es ist einfach sinnvoll, dann zu sagen, ich investiere in meine organische Sichtbarkeit. Und die baut sich halt auch immer weiter auf. Das heißt, umso länger eine Webseite besteht, umso mehr Inhalte kommen, umso aktueller die Seite gehalten wird, umso höher ist natürlich dann auch die Sichtbarkeit. Das heißt, man hat da erstmal, natürlich sollte man da in jemanden investieren oder zumindest sich das aneignen. Man hat aber da die Möglichkeit, vor allen Dingen erstmal kostenlos, also mit Zeit, indem man Zeit investiert, sich da eine Sichtbarkeit aufzubauen. Und da hattest du ja auch gerade noch gefragt, wegen dem Coaching zum Beispiel. Wenn man da zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt die Zeit nicht investieren, um das selbst zu machen, dann kann man das natürlich an mich als Agentur auslagern. Das heißt, kann da zum Beispiel sagen, okay, man lässt die Website-Texte von uns natürlich schreiben. Man kann auch die Suchmaschinenoptimierung an uns auslagern. Das heißt, da gibt es ganz viele unterschiedliche Methoden, die wir da anwenden können, weil zum Beispiel ein Online-Shop in der Regel andere Dinge braucht als vielleicht eine Webseite, die eine bestimmte Dienstleistung unter anderem bearbeitet. Und da arbeite ich ausschließlich im 1:1. Das heißt, bei mir kann man das SEO-Coaching lernen. Das sind 2 intensive Tage, wo ich die komplette Basis für das Suchmaschinenoptimierungsverständnis erstmal schaffe und auch in die Inhaltserstellung zum Beispiel reingehe und wir Tools einrichten, damit man dann die Sichtbarkeit der eigenen Webseite auch tracken kann. Ich habe zum Beispiel auch ein Website-Mentoring, das anderen Selbstständigen zeigt, wie sie ihre Website-Texte selbst schreiben können. Das heißt, wir gehen das 1:1 durch. Wie schreibt man die Über-mich-Seite? Wir schreiben die auch gemeinsam. Wie schreibt man die Startseite? Wie schreibt man Angebotstexte und so weiter? Das ist die zweite Möglichkeit. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Einmal, wie gesagt, das Coaching und das Mentoring. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte das von jemandem machen lassen. Da ist dann halt immer die Frage, was möchte man investieren, Zeit oder Geld?
Ja. Klar, muss man sich entscheiden. Aber wie gut, dass du da quasi 2 Wege anbietest. Wenn du jetzt im schnellen Wandel der Zeit die SEO-Branche dir anguckst, was sagst du, sollten jetzt Selbstständige so im Blick behalten, wenn man so die Trends der nächsten Jahre vielleicht so ein bisschen vorausahnen will? Was ist wichtig, im Fokus zu behalten?
Auf die Zielgruppe eingehen, die Zielgruppe tatsächlich zu verstehen und relevanten Content zu erstellen. Weil wir sind wirklich überflutet mit Informationen im Internet. Das fängt schon bei Instagram an. Es geht natürlich auch im Internet, in den Suchmaschinen weiter. Wir müssen wirklich schauen, was interessiert unsere Zielgruppe, was ist wirklich wichtig. Und wir müssen wirklich Mehrwert-Content erstellen und nicht einfach Content, diese 5 Tipps für oder 3 Tipps für, das interessiert niemanden mehr. Und vor allen Dingen müssen wir uns selbst einmal Gedanken machen, wie möchten wir unseren Content schreiben, was ist relevant für die Zielgruppe und zum Beispiel nicht einfach von anderen kopieren. Und dass man da jetzt vielleicht einen 10. Blogartikel darüber rausbringt, wie 3 Tipps für bessere Website-Texte zum Beispiel. Und was ich zum Beispiel bei mir gemerkt habe, ist, dass die besten Inhalte, die bei mir performen und wo wirklich die meisten Kunden zu mir finden, sind tatsächlich die, wo ich eine klare Kante zeige. Das heißt, die Menschen wollen nicht mehr, dass man hier einen Einheitsbrei sozusagen von sich gibt, sondern sie wollen klare Meinung, sie wollen Menschen, die gegebenenfalls auch polarisieren, also Menschen, die auch wirklich mal sagen, so ist das und dazu stehe ich und das ist meine Meinung und vielleicht dann auch mal einen anderen Weg gehen als anderen und nicht immer mit der Masse mitschwimmen. Das heißt, sich wirklich abheben von dem Rest, seinen eigenen Weg finden und wirklich zu schauen, was braucht meine Zielgruppe und darauf einzugehen. Das ist für 2024 das Wichtigste, meiner Meinung nach.
Ja, guter Punkt. Also was würdest du denn jetzt sagen, wenn jemand wirklich in die Selbstständigkeit startet? Also vielleicht auch aus einer Situation, wie du es auch warst. Du warst dann gerade noch mal zum zweiten Mal Mama geworden und bist dann in die Selbstständigkeit gestartet. Du kannst dich vielleicht ja auch noch dran erinnern, da kommt ja super viel auf einen zu. Und am Anfang kann einen das ja schon mal so ein bisschen überfordern, dass man das Gefühl hat, wie soll man das eigentlich alles gleichzeitig wuppen, dann SEO, dann soll man sich um Social Media kümmern, Marketing generell und übrigens muss man Buchhaltung auch noch können. Aus deiner eigenen Erfahrung heraus, wie würdest du sagen, sollte man anfangen, damit man nicht gleich wieder zurückrudert und sich doch wieder einen Job sucht?
Ja, das ist tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Frage, weil mit dieser Herausforderung war ich natürlich auch konfrontiert. Was mir zum Beispiel sehr gut geholfen hat, war mir nicht zu sagen, also mir nicht zu große Ziele für einen großen Zeitraum zu stecken. Man kann zum Beispiel sagen, okay, im Jahr 2024 mache ich mich selbstständig und baue jetzt das und das und das auf, sondern ich habe meine Aufgaben, die ich dann nacheinander absolvieren musste, um die Selbstständigkeit aufzubauen, wirklich auf einen Monat und auf eine Woche heruntergebrochen. Das heißt, mein Ziel war es dann nicht zu sagen, ich mache mich selbstständig, sondern im Januar kümmere ich mich unter anderem darum, dass ich den steuerlichen Erfassungsbogen ausfülle, dass ich den Gründerzuschuss beantrage. Mhm. Und dann habe ich einfach mir kleinere Steps gesetzt. Das heißt, ich hatte ein großes Ziel, habe dieses große Ziel dann quartalsweise, monatsweise und wochenweise heruntergebrochen und habe mir dann einen wirklichen Leitfaden gemacht für das Jahr über, also eine Jahresplanung gemacht, um dann zu schauen, welchen Schritt möchte ich in welchem Monat gehen, um dann auch den Fokus zu behalten, dass man sagt, okay, ich muss jetzt als allererstes hier einen steuerlichen Erfassungsbogen oder vielleicht ein Gewerbe anmelden, einen Gründerzuschuss beantragen und dann erstmal zu gucken, was brauche ich denn dafür und wie komme ich denn dahin, welche Steps muss ich denn gehen und dann wirklich alles nach dem anderen die Sachen abzuarbeiten und nicht sofort zu sagen, ich brauche YouTube, ich brauche Podcast, ich brauche dies, ich brauche das, sondern wirklich erstmal zu sagen, okay, mit der Selbstständigkeit starten und sich dann erstmal sein Lieblingstool rauszusuchen. Man kann ja vielleicht sagen, okay, ich möchte mir dazu Social Media aufbauen. Dann macht man aber vielleicht erstmal nur die Webseite und Social Media. Oder man sagt, nein, ich möchte gerne meinen Fokus auf YouTube-Marketing legen. Es kommt halt immer darauf an, was möchte man. Möchte man lieber bloggen? Möchte man lieber Videos machen? Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Das muss man für sich selbst entscheiden, was am meisten Spaß macht. Ich rate ganz dringend davon ab, dass so zu machen, wie ich das gemacht habe, zu sagen, ich möchte überall sofort präsent sein. Wenn man alles macht und nirgendwo den Fokus drauf hat, dann geht nichts wirklich voran und dann schwindet die Motivation. Und dann ist es ganz schnell so, dass man sich überfordert fühlt, dass man keine Motivation mehr hat und dass man dann anfängt zu prokrastinieren, weil das alles so viel ist. Deswegen empfehle ich, die Webseite tatsächlich aufzubauen, die Zielgruppe zu analysieren, Angebote zu konzeptionieren, so wie ich das gerade gesagt habe, die Schritte zu gehen, die natürlich für die Selbstständigkeit auch wichtig sind, also zum Beispiel die steuerliche Komponente zu beachten und sich dann wirklich auf eine Sache erstmal zu spezialisieren und zu sagen, ich mache jetzt erstmal das. Und wenn das gut läuft und man dann vielleicht schon seine ersten Umsätze gemacht hat, dann vielleicht ein Teammitglied mit reinzuholen. Vielleicht ist das ein Werkstudent oder man holt sich erstmal jemanden auf Minijob-Basis oder man holt sich eine virtuelle Assistenz, die dann wieder Ressourcen freischaufelt, damit man selber zum Beispiel sagen kann, okay, ich nehme jetzt noch YouTube mit dazu oder ich baue jetzt noch einen Podcast auf. Aber zu Beginn, wenn man erstmal alleine sich selbstständig macht, würde ich mich auf eine Sache fokussieren und mich erst ausweiten auf weitere Plattformen, sobald ich mir Unterstützung holen kann.
Ja, jetzt hast du auch gesagt, du hast das quasi am Anfang für dich auch so ein bisschen zu viel gemacht und so würdest du es nicht empfehlen. Das klingt sehr danach, dass du jemand bist, der sich sehr stark reflektiert, also beobachtet, was tue ich eigentlich, sich bewusst macht und dann nachjustiert. Wie genau machst du Reflexion für dich? Wie behältst du dich im Blick?
Zum einen schaue ich mir immer wieder an, was sind meine Ziele, was möchte ich erreichen? Und dann stelle ich mir auch die Frage, möchte ich das erreichen, weil ich das wirklich erreichen möchte oder möchte ich jemand anderen etwas damit beweisen? Das ist schon mal das eine. Und das andere ist, dass ich wirklich auch regelmäßig schaue, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und mir diese Dinge dann auch wirklich betrachte. Also guck, wie ist das gelaufen? Und wenn es zum Beispiel schlecht gelaufen ist, auch zu gucken, warum ist das so gelaufen? Und da auch wirklich mal Zeit mit sich zu verbringen. Das heißt, auch wirklich mal die Medien auszuschalten und mal einfach vielleicht im Wald spazieren zu gehen und sich wirklich mal Gedanken zu machen, was ist jetzt gerade mein Problem? Warum besteht jetzt gerade das Problem? Und dann wirklich auch immer wieder in dieses Warum, also wie ein kleines Kind theoretisch, zu fragen, warum fühle ich mich jetzt so überarbeitet? Und auf diese Antwort wieder ein Warum und wieder ein Warum, sodass man dann automatisch eigentlich immer tiefer zu dem Grund kommt, was das wirkliche Problem ist. Das hat mir zum Beispiel sehr weitergeholfen. Und da habe ich mich auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel beschäftigt. Und wenn man da aber zum Beispiel auch Schwierigkeiten hat, dann hilft es auch da zu sagen, okay, ich suche mir einen Mentor, der mir wirklich die nächsten Schritte aufzeigt. Und das ist ja auch das, wie ich dann da rausgekommen bin, dass ich mir halt jemanden gesucht habe, der mir dann gesagt hat, pass auf, Darinka, das und das sind deine nächsten Schritte und der mich so ein bisschen an die Hand genommen hat. Im Angestelltenverhältnis haben wir eigentlich immer jemanden, der uns einarbeitet. Wir haben immer jemanden, der uns zeigt, wie es geht. In der Selbstständigkeit haben wir das nicht. Und das hat mir sehr viel Halt und Sicherheit gegeben, für mich den richtigen Weg herauszufinden. Ja, also das ist das, was ich dir als Antwort geben kann. Also sich wirklich auch mal die Frage zu stellen, was ist jetzt gerade das Problem hinter dem Problem?
Ja, klar. Wie sammelst du Ideen? Also wenn du Texte schreibst, dann brauchst du ja auch Ideen dafür. Wenn dir jetzt zum Beispiel auch zu Hause mal was einfällt oder so, wo hältst du sowas fest? Oder wie sorgst du dafür, dass dein Ideenfluss immer wieder läuft und da auch immer was da ist, sozusagen Futter da ist?
Also was ich in der Regel immer habe, ich habe immer mein Handy am Mann. Also egal, wo ich bin, jetzt nicht, weil ich kontinuierlich Zeit damit verbringe. Ich habe es einfach immer bei mir, weil ich mich dann auch einfach sicherer fühle. Und wenn ich eine Idee habe, dann ziehe ich das und ich habe dann zum Beispiel ganz normal meine Notizen-App, die ich auf meinem Handy habe. Und dann wird diese Idee einfach in den Notizen mit aufgenommen. Und dann bleibt sie da erstmal eine ganze Zeit. Und manchmal merke ich dann halt auch, dass diese Idee für mich nicht mehr relevant ist. Dann schiebe ich sie etwas runter. Ich lösche sie in der Regel nicht. Und so halte ich das dann halt auch immer fest. Und ich zum Beispiel gehe auch dazu über, ich habe das ganz oft, dass ich dann auf einmal eine Idee habe und dann sage, oh cool, das mache ich jetzt, aber vielleicht gerade nicht die Zeit habe, weil ich gerade mit meiner Tochter auf dem Spielplatz bin oder was auch immer, da großartig jetzt meinen Laptop zu zücken und den Blogartikel zu schreiben, weil ich jetzt gerade diese Idee hatte, sondern ich zücke dann kurz mein Handy, notiere mir diese Idee und mit Sicherheit, das kennst du ja auch, man ist ganz oft beim Arzt, man muss dann vielleicht im Wartezimmer mal warten oder man macht andere Dinge, wo man dann einfach das Handy zückt, um sich zu beschäftigen. Ich meine, ich muss dir selbst nicht sagen, wie oft zücken wir das Internet oder das Handy, um einfach mal zu gucken, was bei Instagram gerade läuft. Und bei mir ist das so, dass ich tatsächlich mir das komplett abgewöhnt habe, sondern dass ich dann sage, okay, wenn ich jetzt beim Arzt halt eben warten muss, dann scroll ich nicht bei Instagram rum, sondern dann zücke ich meine Notizen-App und habe ich dann noch ein zweites Notizfenster sozusagen und dann beginne ich dort meine Ideen einfach schon mal runterzuschreiben, meinen Blogartikel zu strukturieren, das mache ich am Handy, dass ich dann schon mal erste Ideen, erste Fakten reinschreibe und das lade ich dann in meinem Drive hoch und wenn ich dann mein Content-Tag sozusagen habe, dann kann ich das zum Beispiel wieder nehmen und kann das dann am Rechner bearbeiten und kann dann meinen Blogbeitrag veröffentlichen. Und das hilft mir sehr. Also so halte ich meine Ideen fest und so werde ich vor allen Dingen auch, so nutze ich meine Zeit zum Beispiel im Wartezimmer auch sehr produktiv. Ja, das ich habe schon sehr viele Blogartikel im Wartezimmer geschrieben.
Das klingt wirklich sehr gut. Ja, sollte ich vielleicht auch mal anfangen. Du hast völlig recht. Man slidet dann immer so drum. Und obwohl, eigentlich, wenn mein Kind in der Nähe ist, habe ich mein Handy eigentlich nie in der Nähe, weil mein Kind sonst mein Handy will. Und diese Debatte spare ich mir dann immer. Deshalb habe ich mittlerweile angefangen, wirklich wieder auf Papier und Stift zurückzugehen, weil ich einfach die Debatte nicht führen will wegen dem Handy. Aber ja, klar, wenn man das so sammelt und vor allen Dingen, man merkt bei dir einfach auch, du hast einen Workflow für deine Vorgehensweise. Ist ganz klar, wie du sagst, dann du lädst es dann auf den Drive hoch und wenn es soweit ist, wird es weiter bearbeitet und so. Das ist ja, das ist eine Sache, finde ich zumindest immer, man muss sich das mal durchdenken und für sich quasi da eine Struktur festlegen und finden und da muss man das mal eine Weile so wirklich auch durchziehen. Das erfordert ja am Anfang immer so ein bisschen Übung auch, dass man in diesen eigenen gesetzten Workflow reinkommt und dann ist es aber auch wirklich, ja, dann hat man sich selbst eigentlich so super sortiert, dass es ja auch Ruhe reinbringt und man weiß, man hat die Idee irgendwo abgelegt und man weiß auch genau, wo man sie abgelegt hat, weil nichts ist ja nerviger, als wenn man gar nicht mehr weiß, wo sie liegt. Also insofern, da merkt man einfach, dass du für dich bestimmte Schritte einfach auch vorgezeichnet hast, dass klar ist, wie einfach so ein Arbeitsfluss auszusehen hat, was ich jetzt auch nochmal rausstellen würde, da, was wirklich zentral ist, damit man einfach für sich selbst auch Ruhe finden kann und da auch überhaupt Ideen entwickeln kann, nicht? Man braucht einfach die Ruhe auch dafür.
Also das mit der Routine, was du gerade sagst, das ist wirklich ein sehr großer Faktor, weil ich habe das ganz oft gehabt, wenn ich zum Beispiel auf Instagram oder sowas rumgeslidet habe, dass ich das Gefühl hatte, dass ich meine Zeit verschwendet habe, dass mich das jetzt gerade nicht weitergebracht hat. Ich habe mich schlecht danach gefühlt. Ja. Und dadurch, dass ich jetzt die Möglichkeit nutze, für mich dann wirklich die Zeit zu nutzen, um für mich etwas zu schaffen. Es können ja auch Podcast-Folgen oder Skripte sein oder andere Dinge oder Social-Media-Folgen, die man sich dann da schon mal runterschreibt. Und man hat direkt das Gefühl, ich habe jetzt eine Stunde beim Arzt gewartet, aber diese Zeit war jetzt nicht umsonst. Ich habe das produktiv genutzt, ich habe was gemacht, ich bin weitergekommen. Und dieses Gefühl danach, das gibt einem wirklich diese Ruhe, von der du gerade gesprochen hast. Und auch mehr Zufriedenheit tatsächlich.
Ja.
Wenn man das Gefühl hat, man hat was geschafft. Man hat die Zeit sinnvoll genutzt.
Ganz wichtiger Punkt. Ja, Zufriedenheit, nicht? Das muss man einfach auch immer wieder spüren, damit man auch das Gefühl hat, man kommt voran. Sonst ist es auch einfach nur ein Hustle. Wenn du jetzt eine Sache wählen könntest, Darinka, die du selbstständigen Müttern mit auf den Weg geben möchtest, welche wäre das?
Ja, hört auf, euch zu viel im Kopf zu machen und fangt an, einfach mal zu machen. Einfach mal machen.
Ja, Einfach ja. mal machen. Ja, guter Punkt. Ich würde dir gerne zum Abschluss 10 Fragen stellen, entweder oder Fragen. Die dienen etwas dazu, um dich einfach ein bisschen besser kennenzulernen, dass die HörerInnen auch noch ein besseres Gefühl haben, wen sie eigentlich jetzt die ganze Zeit hier gehört haben. Und einfach aus dem Bauch heraus sind ganz simpel und einfach. Also starten wir mal. Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Selbstständig oder angestellt?
Selbstständig.
Analog oder digital planen?
Digital.
Nachtigall oder Lerche?
Lerche.
E-Mail oder Telefon?
E-Mail.
Okay, Hausschuhe oder Socken / barfuß?
Kommt auf die Jahreszeit an. Im Winter gerne, im Winter gerne in Pantoffel und im Winter gerne barfuß. Im Sommer gerne barfuß.
Ja, okay, alles klar. Ja, die Ergänzung muss man natürlich auch noch mitbringen, das stimmt. Virtuell oder vor Ort?
Virtuell.
Mhm. Instagram oder LinkedIn?
Ich weiß, dass LinkedIn theoretisch für mein Business besser wäre, aber ich bin trotzdem Instagram-Nutzerin.
Okay, okay, okay. Und Auto oder Bahn, beziehungsweise manchmal eher Bus?
Auto.
Und letzte Frage, Indoor-Spielplatz oder Kinderbauernhof?
Kinderbauernhof. Mhm. Immer gerne draußen.
Ja. Okay, ja. Darinka, ich danke dir sehr, sehr, sehr für die ganzen Einblicke. Das war super spannend und ich glaube, da waren so viele Hacks dabei, die man auch direkt für sich umsetzen kann. Man hat, glaube ich, auch ein gutes Gefühl gekriegt für SEO, wo man überhaupt mal ansetzen kann, wo man sich Hilfe suchen kann. Und natürlich verlinke ich alle Infos zu dir auch in den Shownotes, also da findet ihr alles. Und ich danke dir sehr und wünsche dir natürlich weiterhin ganz viel Erfolg mit deinem Business.
Ja, danke schön. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass ich heute dabei sein durfte.
Sehr gern.
Mamas Werkzeugkiste. Heute gibt's von mir wieder einen total praktischen Tipp, um vielleicht auch mal das Thema SEO anzugehen, was einem vielleicht erstmal sehr groß erscheint. Versuch das Ganze doch mal mit der Pomodoro-Technik zu klären. Pomodoro, vielleicht hast du das schon mal gehört. Das heißt einfach nur, dass man die Arbeitseinheiten in kleine Einheiten unterteilt. Dafür arbeitet man immer 25 Minuten konzentriert an einer Aufgabe und dann hat man 5 Minuten Pause. 25 Minuten sind so kurz, dass man denkt, okay, das kann man jetzt wirklich mal machen. Auf der anderen Seite sind sie aber auch lang genug, um wirklich auch was zu schaffen. Ganz konkret funktioniert es so, dass man erstmal die Aufgabe schriftlich formuliert. Dann stellt man sich einen Timer auf 25 Minuten und bearbeitet die Aufgabe bis zum Klingeln des Timers. Dann unbedingt die 5 Minuten Pause einhalten, um die Konzentration wieder ein bisschen runterfahren zu können. Und dann macht man insgesamt 4 Einheiten davon und danach 15 bis 20 Minuten Pause. Das soll die beste Möglichkeit sein, um wirklich konzentriert an einer Aufgabe arbeiten zu können. Probier das unbedingt mal aus. Das ist gerade auch beim Thema Prokrastination, einfach mal loslegen und so, auch immer eine ganz gute Technik. Mama sagt. Natürlich habe ich auch heute wieder auf Instagram gefragt, wie ihr zum Thema SEO steht, welche Prio das Thema bei euch hat als Selbstständige, ob ihr euch damit schon mal befasst habt oder ob das Thema eher so ein bisschen weiter unten auf der To-Do-List steht. Es war ganz spannend. Die Rückmeldungen ließen etwas auf sich warten. Ich glaube, es ist nicht so ganz das Wohlfühlthema. Ich glaube, bei vielen steht es tatsächlich auf der Liste, als müsste dringend erledigt werden. Ich habe 2 Rückmeldungen bekommen, die ich gern mit euch teilen möchte. Rückmeldung Nummer 1. Ich hab's im Kopf, dass ich es mal umsetzen sollte. Ja, genauso wie ich gesagt habe, eine Vermutung, die sich hiermit bestätigt hat. Und noch eine weitere Rückmeldung, die ich auch sehr spannend fand. Leider gar nicht. Habe auch nie eine befriedigende Erfahrung gemacht mit meinen Mühen um SEO herum. Erst war meine Seite ganz oben gelistet, ohne mein bewusstes Zutun, und dann ganz unten, egal wie sehr ich mir Mühe gab. Hab's also nicht verstanden und kann nichts beitragen. So viel zu euren Erfahrungen rund um das Thema SEO. Ich finde es immer sehr spannend, wenn wir einfach verschiedene Meinungen hier reinholen in die Rubrik Mama sagt. Das tue ich natürlich immer wieder für die neuen Folgen. Also schau unbedingt bei Instagram vorbei und lass mir deine Meinung auch da. Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonniere ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension.